SWR 2 Tandem.
Können Jugendliche ausgerechnet durch Boxtraining lernen, dass man nicht schlagen muss, um Konflikte zu lösen? Charlie Graf hat eine Karriere als erfolgreicher Profiboxer und Krimineller hinter sich. Er saß mehrfach im Gefängnis. Heute arbeitet er an Schulen in Mannheimer Problemvierteln. Mit Fäusten und mit Worten. Nur Feiglinge prügeln sich. Eine Sendung von Klaus Schirmer.
13, 14, 15. Und wir hier die Liegestütze.
Ah, Charlie!
Acht Liegestütze. Hopp.
Ich hab's vier Finger.
Mein Rücken.
Rheinau Förderschule im alten Arbeiterviertel Rheinau im Südosten Mannheims.
Ich, wenn man Boxer will.
Serkan, 13 Jahre.
Ich hab eine große Klappe, aber viel dahinter.
Große Klappe. Ich bin mal gespannt, ob du nächste Wochenende ohne Schlägerei
bist. Ich weiß, meine Mutter hat mich, weil ich so viel Schlägerei mache, meine Mutter hat mich in Landschulheimerei reingemacht.
Ja, welche Eltern wollen schon einen Feigling haben als Kind?
Ich will keinen Feigling.
Ja, doch, deswegen schlagst du dich ja, weil du Feigling bist. Und hopp, auf, Runde.
Ich versuche eigentlich einfach nur so zu sein, wie ich bin, weil ich habe ja die gleiche Sozialisation erlebt wie die meisten Jungs, vielleicht noch extremer. Und da ist ja von Anfang an so eine Vertrautheit da. Ich gehe halt immer in Vorlage, das heißt, ich rede über meine Ängste, warum ich immer halt gewalttätig war. Nicht, weil ich besonders mutig war, sondern weil ich ein besonders ängstlicher Mensch war. Und ich halt immer kaschieren wollte über Gewalt. Und da gucken sie dann, wenn einer nicht sagt, das ist eigentlich Gewalt, was für Angst hassen ist. Da erkennen sich viele auch.
Zwei. Auf, hey.
Charlie Graf ist eine imposante Erscheinung. 1,80 Meter groß, 120 Kilo schwer, durchtrainierter Oberkörper. Seine 60 Jahre sieht man ihm nicht an. An 10 Mannheimer Schulen und Jugendheimen, viele davon in den sozialen Problemvierteln der Industriestadt, bietet der ehemalige Profiboxer und deutsche Meister im Schwergewicht Boxtraining an.
Charlie ist viel gechillter, er schreit nicht so wie die Lehrer.
Der hat halt viel erlebt, er weiß, was Leben bedeutet. Also der war ja schon im Bau für 10 Jahre und kann uns davon abhalten, dass wir Scheiß machen. Er erklärt uns vieles und zeigt uns auch, wie man boxt und so. Und das macht halt Spaß mit ihm. Er erklärt uns, dass wir keine Fehler im Leben bauen sollen halt.
Komm, wir müssen boxen.
Charlie Graf galt vor 40 Jahren als größte deutsche Boxhoffnung seit Max Schmeling und Karl Miltenberger. Doch statt einer Karriere im Ring stieg er zu einer schlagkräftigen Größe im Rotlichtmilieu auf. 10 Jahre seines Lebens verbrachte er im Gefängnis. Wegen Zuhälterei, schwerer Körperverletzung, Erpressung und illegalem Glücksspiel. Lothar Appenzeller, Schulleiter der Eduard-Spranger-Schule, hat sich lange darum bemüht, dass Charlie Graf auch an seine Schule kommt. So groß ist derzeit die Nachfrage in Mannheim. Grafs kriminelle Vergangenheit stört ihn nicht.
Gerade deswegen ist er jemand, der Schülern aus dem realen Leben etwas erzählen kann, der auch erzählen kann, welche Fehler man machen kann und der zeigt, dass es einen Weg aus diesen Fehlern wieder heraus gibt. Er ist sehr authentisch, er spricht die Sprache unserer Schüler. Deswegen glaube ich, dass er ein ganz realistisches Bild eines verkorksten und dann wieder aufgestandenen Menschen ist.
Geboren wird Charlie Graf 1951 in den Benz-Baracken, einer damals verrufenen Sozialsiedlung im Mannheimer Stadtteil Waldhof, zwischen Industrieanlagen und US-Kaserne. Charlies Vater, ein schwarzer amerikanischer Besatzungssoldat, wird ein Jahr nach seiner Geburt zurück in die USA versetzt. Der kleine Charlie teilt sich ein 10 Quadratmeter Zimmer mit seiner alkoholkranken Mutter und ihren wechselnden Liebhabern. Außerhalb der Barackensiedlung lernt er, was Rassismus bedeutet.
Ja, in der Schule zum Beispiel haben sich die Eltern beschwert. Ich durfte nicht neben ihren Kindern sitzen. Wurde dann zurückgesetzt und dann letzte Bank alleine, aufgrund Beschwerden der Eltern.
Der hatte früher nichts zu essen selber und dann hat er halt Jungs verprügelt und dann hat er von denen Essen genommen.
Das hat er uns erzählt, aber morgens immer, als er jung war, in der Schule war, immer so ein jüngerer Junge als er auf dem Weg. Und da hat er immer von diesem Jungen sein Essen abgezogen.
Der jüngere Junge, dem Charlie Graf das Schulbrot abnahm, war Rainer Spargerer. Er erinnert sich heute noch äußerst ungern daran.
Ich hatte die Hose voll gehabt bis oben hin. Na gut, Streitereien gab es eigentlich keine, weil es war klar, was ist. Entweder gibt es das Brot oder es gibt eine auf die Nuss. Und von daher, ja, hatte ich einen Körper, der war für uns alle ein Traum. Die Oberarme, die waren gigantisch, ja, da hat kein Hemd gepasst.
Anders als Charlie wuchs Rainer in den 50er Jahren in einer Reihenhaussiedlung auf, die an die berüchtigten Benz-Baracken angrenzt.
Der Junge hatte eine Uhrzeit, wo er an der Stelle kommen sollte, sein Essen abgeben. Und irgendwann kam es halt so weit, dass er immer zwei Brote von seiner Mutter machen lassen hat. Eins für sich und eins für Charlie zum Abgeben.
Die Mutter war froh, dass ich zwei esse. Die wusste nicht, dass es für Charlie ist. Die hat sich gefreut, dass der Junge in der Schule ist und hat mehr Appetit. Aber ich bin nur 1,61 Meter, 62, also nicht groß. Das kommt davon, weil er mir das Brot gegessen hat.
Und dann, als er älter war, so was weiß ich, 19, 20 und so, hat er auch noch Zuhälterei gemacht. Zuhälterei wäre bei mir zum Beispiel tabu. Das kommt bei mir ganz sicher nicht vor und so. Und ich will mir auch nicht meine Zukunft verbauen. Ich ziehe auch keine anderen Kinder ab und so. Mir wird es auch nicht gefallen, wenn Ältere mich abziehen.
Schulleiter Lothar Appenzeller.
Unsere Schüler leben teilweise in einer Welt, in der sie sich schon bisher durchboxen mussten. Und ich glaube, das Training hier kann sie stärken, in ihrem persönlichen Lebenskampf zu bestehen.
1, 2, 3, 4, zurück. Hopp. Ja, super. Ja, super.
Aurelius und Tobias aus der 8. Klasse trainieren Schlagserien in die Hände des Sparringpartners.
Ne? Ja. Dann haust du links, rechts.
Ist die linke?
Rechts, okay.
Die Schlagübung erfordert Konzentration und Koordination. Und trainiert nebenbei auch die Kondition.
Super, siehst du.
Super, genau. Super.
Ja, genau so. Das Selbstvertrauen, das ist ja auch aggressionsabbauen, finde ich. Desto selbstbewusster jemand ist, desto weniger hat er es nötig, sich über irgendeine Tat zu definieren oder zu profilieren. Das ist ganz wichtig, das Selbstwertgefühl. Und das kann man sich auch über den Sport holen.
Befürchtungen, die Jugendlichen würden durch das Boxtraining erst recht darin geschult, auf der Straße noch härter zuzuschlagen, haben sich nicht bewahrheitet. Auch, weil sie beim Boxen lernen, sich unter Stress fair zu verhalten.
Boxen ist ja keine Schlägerei, es geht nach Regeln und so weiter. Und das inhalieren die auch, die Regeln. Das ist auch, dass wenn einer auf dem Boden liegt, dass er Stopp ist. In den meisten Fällen fängt er da erst an.
In der Rheinau-Förderschule ist das Vormittagstraining fast zu Ende. Von der Boxgruppe sind heute nur die 10-jährigen Justin und Marcel da. In den letzten 5 Minuten setzt sich Charlie Graf mit den beiden auf den Hallenboden. Sie reden über Schlägereien im Viertel, über Provokationen und Ängste.
Wenn einer stärker ist wie du, hast du keine Angst? Wenn er 2 Köpfe größer ist wie du? Wollen wir dich zusammenschlagen?
Ja.
Hast du Angst?
Ich hab keine
ist ja normal.
Angst.
Ich bin Angst. Angst ist ganz normal. Einer, der keine Angst hat, der ist nicht normal.
Hast du Angst?
Natürlich habe ich Angst.
Von wem?
Vor Gewalt habe ich Angst. Nee. Vor Gewalt.
Und das, obwohl alle immer Angst vor Charlie hatten.
Starke Schlitten.
Körperlich war er schon als Jugendlicher den anderen weit überlegen.
Wie der Stärkste?
Ich war der Stärkste halt in der Schule, in der Siedlung, überall.
In der ganzen Schule?
Ja.
Und welche Klasse?
In der Klasse, im Viertel, überall.
Könntest du dann sogar 9 Sessler verprügeln?
Ja, ich habe mit 14 schon gegen Erwachsene geboxt.
Hast du sie gewonnen?
Ja, auch. Aber das ist der Sport. Und Gewalt ist was anderes. Siehst du Schlagen auf der Straße, ist kein Sport. Ja, das machen die Feiglinge. Ich glaube, das machen nur die Feiglinge.
Anerkennung findet der dunkelhäutige Charlie als Jugendlicher nur im Sport. Aber das sehr schnell. Nach nur 5 Wochen Training wird er deutscher Jugendmeister im Gewichtheben. Wochen später Vizemeister bei den Juniorenboxern. Den Hauptschulabschluss macht er noch. Die Lehre bricht er ab. Mit 17 wird Charlie durch eine Ausnahmeregelung Profiboxer und gewinnt seine ersten Kämpfe durch K.O. Fast alle in der ersten Runde. Sein Promoter nennt ihn den 1-Million-Dollar-Jungen. Die Presse jubelt über Deutschlands braunen Bomber oder Cassius Clay vom Waldhof. Mit der Unterschrift unter seinen ersten Profivertrag, sagt Charlie Graf heute, habe der Einstieg in die organisierte Kriminalität begonnen.
Das Boxen in Deutschland war ja in der Zeit, wo ich Profi geworden bin, vom Rotlicht bestimmt. Viele Veranstalter, oder fast alle, kamen ja aus dieser Szene. Naja, man denkt ja halt, das ist die große Welt. Jetzt komme ich ja aus den Benzbacken und das dieses Blenden, diese Rolex, diese dicken Autos und das alles. Und das, man denkt da, das ist jetzt das Leben.
Sein Manager, eine Frankfurter Rotlichtgröße, macht aus dem gerade erst Volljährigen einen hochgejubelten Medienstar und Kassenfüller. Mit dem schnellen Erfolg steigt bei Charlie der Übermut, doch der Trainingsfleiß sinkt. Nach der ersten Niederlage im Ring bricht eine Welt für ihn zusammen. Er nimmt seine ersten Jobs im Rotlichtmilieu an. Rainer Spargerer, der Junge mit dem Pausenbrot, hat die Karriere von Charlie Graf über all die Jahre verfolgt.
Und in dem Milieu hat er sich bewegt. Das war sein Umgang und sein Untergang. Sie haben ihn im Endeffekt nur ausgenommen, benutzt. Und war aber auch niemand da, der ihm hätte an der Hand nehmen können und ein bisschen führen können. Und irgendwann war es zu spät. Irgendwann hat er sich ja nicht mehr führen lassen. Da war er dann vollkommen im Milieu abgerutscht.
Türsteher bleibt Charlie nicht lang. Mit Anfang 20 wird er Zuhälter in Frankfurt und Stuttgart. Zwischen 500 und 1000 D-Mark knöpft er jeden Tag seinen Frauen ab. Auch seine illegalen Spielcasinos laufen gut. Wer jeden Morgen zur Arbeit geht, ist für ihn ein armseliger Spießer.
Okay. 1, 2, 3, 4 und raus, ja, genau. Und die Hände noch umlassen. Und wieder raus. Wunderbar.
Die Fünftklässlerinnen Michelle, Sabrina und Eileen von der Rheinau-Förderschule wissen Bescheid über die dunklen Jahre in Charlies Leben.
Darf ich so sagen?
Natürlich.
Das mit dem Gefängnis. Mhm. Und er war 10 Jahre in der Gitter.
Aber
im Gefängnis ist es bestimmt schön.
Ja, da kriegt man bestimmt nichts zu essen.
Doch. Brot,
Wasser. Aber eklig, oder? Mein Papa war auch im Gefängnis.
Meiner auch.
Mein Papa ist noch.
Mein Papa ist schon da draußen.
In der Justizvollzugsanstalt Mannheim zettelt Graf eine Meuterei an, weil ihm der Besuch bei seiner schwer erkrankten Mutter verwehrt wird. Er kommt ins Hochsicherheitsgefängnis nach Stuttgart-Stammheim. Anfang der 80er Jahre so etwas wie die Endstation im deutschen Strafvollzug, hinsichtlich Isolation und Überwachung von Gefangenen. Auf dem Stockwerk sind neben Graf nur noch Mitglieder der RAF inhaftiert. Alle in Isolationshaft, ohne jeglichen Kontakt zu Mitgefangenen. Peter-Jürgen Boog, der sich während seiner Haftzeit von der RAF lossagt, erstreitet sich bis hoch zum Bundesgerichtshof das Recht, wenigstens seinen täglichen einstündigen Hofgang in Begleitung eines Mitgefangenen bestreiten zu können.
Eines Tages bin ich da in den Affenkäfig im 7. Stock gekommen. Das ist so ein rundum vergittertes, nach oben hubschrauberdicht abgesichertes Teil des Gefängnisses, wo die Leute, die im 7. Stock, das war die Isolationshaft, sitzen, Hofgang gehen konnten. Und da lief jemand herum, den ich zuerst auch gar nicht identifizieren konnte. Der hatte so ein Sweatshirt an und mit Kapuze und boxte auf die Luft ein und machte da seine Runden.
Wir haben uns gesehen im Hof, und da lief ein kleines Männchen. Und da habe ich gesagt, hey, du kleiner Zwerg, warum bist du hier? Da hat er gesagt, du vollgefressener Zuhälter, warum bist du hier?
Das war nicht eitel Sonnenschein von Anfang an, sondern erstmal ganz vorsichtiges Abtasten mit einer gebührenden Portion Skepsis. Wer ist denn das und was bedeutet das für mich und wieso packen sie uns zusammen? An dem Tag war eigentlich alles, was mit Aufsicht und 7. Stock zu tun hat, plötzlich da oben und guckte, was da nun passiert.
Die Gefängnisleitung hegt wohl die Hoffnung, dass sich die beiden Problemfälle von nun an gegenseitig das Leben schwer machen. Der RAF-Terrorist Boog, der mit immer neuen Anträgen und Beschwerden die Gefängnisbürokratie nervt, und der aufbrausende Zuhälter und Schläger Graf, vor dem der normale Strafvollzug kapituliert hat.
Die ersten harten Auseinandersetzungen gingen um die Frauenrolle. Charlie kam aus einer Ecke, wo man sich am leichtesten auf eins verständigen konnte. Frauen sind zweitrangig, haben dafür zu sorgen, dass Geld beikommt. Und damit kann man sich das nächstgrößere Auto leisten, so in etwa. Und ich habe ihm gesagt, dass ich aus einer Gruppe komme, die zu gut Teil ihrer Existenzzeit mehrheitlich aus Frauen bestanden hat und dass ich von Frauen ausbeuten nun aber auch gar nichts halte. Das war wohl für Charlie auch ein bisschen neu, dass da jemand sagt, nee, also das geht nicht. Aber es kam an.
Entgegen der Erwartung der Gefängnisleitung freunden sich die so unterschiedlichen Charaktere an. Den täglichen gemeinsamen Hofgang teilen sie in zwei Arbeitsschichten. Zuerst trainiert Graf den schmächtigen Boog, lässt ihn Runden drehen, Liegestützen und Sit-Ups machen. Umgekehrt klärt ihn Bog über seine Rechte als Gefangener auf und gibt ihm Tipps im Umgang mit der Gefängnisleitung. Außerdem empfiehlt er ihm, mit dem Lesen zu beginnen, um in der Isolationshaft nicht in ein schwarzes Loch zu fallen. In der Zelle liest Graf dann das erste Mal in seinem Leben Bücher, quält sich anfänglich unter großer Mühe durch Steinbeck, Hesse, Faulkner und hat viele Fragen.
Ich verstehe diese eine Figur dann nicht. Was macht denn der da? Da kann man doch auch ganz anders. Und warum hat der das so dargestellt? Und da konnte ich auf manches auch nicht antworten. Da war oftmals mehr Sensibilität, als ich es anfänglich vorausgesetzt hatte.
Ja, das Lesen hat mich, das Gehirn ein bisschen da elastischer gemacht, sage ich mal. Dass sich der junge Charlie Graf damals selber in Frage stellt. Oder nicht mehr der Junge, der Mann Charlie Graf halt selber in Frage gestellt hat. Und da habe ich mich aber wirklich ganz knallhart auch auseinandergesetzt. Und das war kein gutes Gefühl. Einfach, weil ich mit diesen Helden der Bücher so wenig zu tun hatte. Ja, ich war ja ein Ausbeuter.
Charlie begriff sich vor seiner Zeit in Stammheim als vollkommen unpolitischen Menschen. Über die RAF wusste er so gut wie nichts.
Aber er war neugierig. Wieso das und warum? Und was habt ihr gegen den gehabt? Und das war doch dumm. Musst du dir doch wissen, dass er da irgendwann auffliegt. Also Charlie hat einfache Fragen gestellt, die einen aber dazu zwingen, dann zu überlegen, wie war das jetzt eigentlich ganz genau und warum so. Das hat mich herausgefordert. Da wird man mehr in Frage gestellt als bei 10 Stunden ideologischer Auseinandersetzung um das Für und Wider.
Die Gespräche mit Bog bringen Charlie dazu, im Profiboxen wieder eine Perspektive für sich zu sehen. Es ist schließlich das Einzige, was er im Leben gelernt hat. In der Zelle beginnt er mit dem Training und schlägt stundenlang gegen die aufgestellte Matratze. Er will bald wieder Wettkämpfe bestreiten. Und das schon als Häftling. Mit Bog entwickelt er einen Plan. Kurz nachdem er in die JVA Ludwigsburg verlegt wird, schreibt Charlie aus seiner Zelle einem vertrauten Boxpromoter einen Brief, dass der Gefängnisleiter ihn für einen Wettkampf an einem Abend Freigang gewähre. Für einen Resozialisierungskampf quasi. Die Presse stürzt sich auf den sich anbahnenden Coup. Der ahnungslose Gefängnisdirektor liest geschmeichelt seinen Namen in der Zeitung und erfährt auf diesem Weg von seiner progressiven Idee. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als zuzustimmen. Am 20. Juli 1984 geht es für Charlie im grünen Gefängnisbus zum Kampf nach Stuttgart. Sein Gegner, der Holländer André van der Oetelaar, ist haushoher Favorit, in seiner Profikarriere bislang ungeschlagen und aktuell der beste Schwergewichtler in Europa. Der Knacki Graf, jahrelang ohne Wettkampfpraxis, gilt als besseres Fallobst. Die Hans-Martin-Schleierhalle steht Kopf. Graf schlägt seinen Gegner schon in der 2. Runde K.O.
Die Motivation war halt einfach, im Knast in meiner Zelle dann plötzlich 10.000 Leuten vorgeführt zu werden. Und vor allen Dingen waren ja unter diesen Managern alle die, die ich verantwortlich gemacht habe für den Scheitern meiner Karriere, die mich über den Tisch gezogen haben, die mich monetär ausgenommen haben. Alle denen habe ich die Rechnung heimbezahlt an diesem Abend. Das war schön.
Er bekommt das Angebot zum Kampf um die deutsche Meisterschaft. Die Behörden fürchten einen noch größeren Medienrummel und entlassen Graf kurz davor aus dem Gefängnis. Die Reststrafe von 20 Monaten wird ihm erlassen. Wieder gewinnt Graf und wird sensationell deutscher Meister im Schwergewicht. Einmal wird er den Titel noch verteidigen. Sein letzter Kampf im Herbst 85 ist laut Sportpresse der beste seiner Karriere. Doch er verliert ihn nach heftig umstrittenem Punktrichterurteil. Denn sein eigentlicher Gegner sitzt in der ersten Reihe hinter den Ringseilen. Wilfried Sauerland, der schon damals mächtige Strippenzieher im deutschen Boxgeschäft. Mit 34 Jahren tritt Charlie Graf frustriert vom Boxsport zurück. Er braucht Abstand. Einen kompletten Neuanfang. Er zieht ins Allgäu und arbeitet als Kuhtreiber. Dort lernt er seine Frau kennen und wird Vater 2 Kinder. Als die Beziehung nach 12 Jahren zerbricht, kehrt Graf im Jahr 2000 nach Mannheim zurück. Wieder einmal steht er vor dem Nichts. In einem Jazzclub kommt er mit einem Schullehrer ins Gespräch, der ihn davon überzeugt, in seiner Förderschule für verhaltensauffällige Kinder Boxtraining anzubieten. Bald arbeitet Charlie an 8 Schulen.
Also wenn man Stress mit seiner Familie hat oder so, oder draußen, da kann man halt hier hinkommen und die Wut rauslassen.
Also wenn man Aggression hat, dürfen wir mal unsere ganze Wut rausschreien, die wir haben, während wir gegen die Matte boxen. Und so lässt jeder eigentlich seine Frust raus. Also anstatt, dass wir jetzt draußen irgendjemand Unschuldigen zusammenschlagen würden.
1, 2, hopp, pack, pack, ja!
Super! 7 Jahre lang gibt Graf bis zu 20 Trainingsstunden die Woche. Ehrenamtlich. Seinen Lebensunterhalt bestreitet er von der Sozialhilfe. Er kämpft um eine Vollzeitbeschäftigung. Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg dankt ihm für sein Engagement, lehnt eine hauptamtliche Tätigkeit jedoch ab. 2007 verschärfen sich seine Geldsorgen und er bekommt Probleme mit der Wohnung. Er sieht keinen anderen Ausweg, als bei der Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft vorstellig zu werden.
Ich ging in dieses Büro von diesem Sachbearbeiter und der hat mir dann gesagt, dass sein Chef schon seit 40 Jahren auf mich wartet. Dann bin ich hoch in sein Büro. Ich wusste gar nicht, von wem die Rede ist. Und dann saß ein schmächtiges Männchen hinter dem Schreibtisch und sprang auf und sagte, mein Frühstück bekommst du nicht mehr.
Vor Graf steht Rainer Spargerer. Vor Jahrzehnten der Junge mit dem Pausenbrot, heute der Leiter des Geschäftsführungsbüros in der Wohnungsbaugesellschaft.
Charlie kannte mich noch und sagte, ach Gott, du bist es. Und ja, es gibt ja gar nicht nach so langer Zeit. Was machst du denn? Und dann hat er mir das mit den Schulen erzählt, dass er das ehrenamtlich macht. Und ich bin hier in Mannheim Stadtrat seit 16 Jahren. Das kann ja eigentlich nicht sein. Ehrenamtlich so eine Arbeit, das ist fast nicht zu machen. Und dann habe ich mich eben als Stadtrat eingeschaltet. Wir haben damals dann einen Bewerbungsbogen für die Stadt geschrieben. Da ist eine Spalte Vorstrafen. Und dann sage ich Charlie, also fang mal an, sagt er das und das und das. Da habe ich gleich gemerkt, halt, die Spalte langt aber nicht. Ja, das ist nicht gedacht für mich. So. Habe ich die Wässer reingeschrieben. Kam natürlich der Rückruf von der Personalabteilung, ja, die Wässer was. Wir brauchen ein polizeiliches Führungszeugnis. Charlie hat wirklich Blut geschwitzt und dann kam das Ding und war wirklich leer.
Weil seine Straftaten schon über 20 Jahre zurückliegen. Für die Personalabteilung der Stadt ist der Name Charlie Graf aber alles andere als ein unbeschriebenes Blatt.
Da geht die Debatte los. Wenn das Führungszeugnis leer ist, ist er dann sauber? Oder wenn man weiß, er ist vorbestellt? Also es war ein Riesen, war schwierig. Ich habe es dann nur durch Beziehungen bis zum Oberbürgermeister durchgekriegt.
Mach nochmal!
Ein wegen Zuhälterei Vorbestrafter darf im öffentlichen Dienst nicht alleinverantwortlich mit Jugendlichen arbeiten. Deshalb muss immer eine pädagogische Fachkraft im Training mit dabei sein. Charlie Graf ist seit April 2008 bei seiner Heimatstadt Mannheim angestellt.
Ich habe ja auch die Illusion gehabt, das bürgerliche Lager ist dem Leben, was man so das Rotlichtmilieu bezeichnet, moralisch überlegen. Aber ich musste feststellen, dass es gar nicht so ist. Weil es kommt immer nur auf die einzelhandelnden Personen an. Ich habe in dem bürgerlichen Lager genauso Leute kennengelernt, die ich zum Kotzen finde, die hohe kriminelle Energie haben, wie eigentlich im Rotlicht.
Also der Oberbürgermeister fragt dann immer, was macht er und tut. Also Charlie ist in Mannheim eine fixe Größe. Die Leute sagen jetzt, man ist super, was er jetzt macht. Das hat er geschafft, das hat ihm keiner zugetraut. Und was früher die meisten Leute gesagt haben, Boxer und Milieu. Jetzt in dem Alter begegnen ihm genau diese Leute auch mit Respekt und sagen, wenn einer noch mal so die Kurve kriegt, dann Chapeau. Ja.
Wenn irgendjemand in meiner Altersstufe provoziert mich, dann weiß ich ganz genau, wenn ich mich ärgere, macht es ihm Spaß und er hört nicht auf. Und da ist die beste Lösung einfach ignorieren, weil irgendwann langweilt es ihn, wenn die Person sich nicht ärgert, wo er provozieren möchte. Und dann hört er auch damit auf und dann findet es ein Ende.
Okay. Leicht. Und nicht ins Gesicht schlagen, nur Körper, okay? Nur Körperspannung. Ist das klar? Ihr seid ja Freunde. Nicht fest und nicht auf den Kopf, nur Körper, okay?
Nur Feiglinge prügeln sich. Wie ein ehemals krimineller Boxchampion Jugendliche vom gewaltfreien Leben überzeugt. Eine Sendung von Klaus Schirmer aus dem Jahr 2012.